Stadtrevue, der Podcast.
Hi und herzlich willkommen beim Stadtrevue-Podcast. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite bei der Stadtrevue, Kölns unabhängigen Monatsmagazin. Und ich möchte mich erstmal bedanken, und zwar bei allen, die in den letzten Wochen und Monaten Abo für die Stadtrevue abgeschlossen haben oder die uns irgendwie anders unterstützt haben. Seit dem letzten November sind so 2000 neue Abos zusammengekommen und das ist wirklich super. Dafür ein dickes Danke. Aber es ist auch klar, unabhängiger Journalismus, der kann natürlich weiter jegliche Unterstützung gebrauchen. Also wenn ihr diesen Podcast gerne hört, überlegt euch doch, ob ihr nicht ein Abo der Stadtrevue abschließen möchtet. Das kostet euch nur 4 Euro im Monat, also günstiger als ein Flat White im belgischen Viertel. Und ich würde mal sagen, es hält mindestens ebenso gut wach. Aber wenn es gerade nicht geht oder ihr schon ein Abo habt, dann erzählt doch euren Freundinnen, euren Nachbarinnen oder auch euren Kolleginnen von der Stadtrevue. Viele Leute in Köln kennen unser Magazin immer noch nicht und weitersagen, das hilft uns natürlich auch. Aber jetzt zum Thema der aktuellen Folge. Im Museum Ludwig. Da hängt ein Bild des deutschen Malers Otto Müller. Ein expressionistisches Gemälde mit dem Namen Zwei weibliche Halbakte. Ich muss, glaube ich, jetzt nicht unbedingt mehr erklären, was man da sehen kann. Aber was vielleicht nicht so offensichtlich ist, ist die Geschichte dieses Bildes. Otto Müller hat es in den 30er Jahren an einen jüdischen Kunstsammler aus Breslau verkauft. Der hat sich, als die Nazis an die Macht kamen, umgebracht und die Familie war gezwungen, das Bild zu verkaufen. Es wurde dann Teil der Nazi-Ausstellung Entartete Kunst und nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Gemälde dann in den Besitz des Kölner Sammlers Wallraff und so dann auch ins Museum Ludwig, denn da ist ja ein Teil seiner Sammlung heute ausgestellt. Da habe ich das Bild auch gesehen vor ein paar Wochen. Da war nämlich der französische Comiczeichner Luz zu Gast. Der hat eine Graphic Novel über dieses Bild gemacht und dann auch darüber gesprochen.
L'avantage avec Otto Müller, c'est que c'est un peintre bucolique.
Luz hatte also gesagt, dass Otto Müller ein bukolischer Maler sei, der einen Sinn für Schönheit und Farbe habe. Zwei weibliche Halbakte ist im Moment wahrscheinlich das prominenteste Beispiel von NS-Raubkunst in Köln. Wie die Kölner Museen mit dieser Problematik umgehen, das weiß mein Kollege Lars Fleischmann. Der ist Kunstredakteur bei uns in der Stadtrevue und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Hallo Lars.
Hallo Christian.
Lars, erste Frage, was meint man eigentlich, wenn man über Raubkunst spricht?
Über Raubkunst, also auch in Abgrenzung zu Kunstraub, wo es ja auch in den letzten Jahren viele Fälle gab, wie in Dresden im Grünen Gewölbe oder sowas. Raubkunst ist Kunst, die entzogen wurde, wie es bürokratisch heißt. Also in Deutschland natürlich am prägnantesten die NS-verfolgungsbedingte Raubkunst oder die NS-verfolgungsbedingte entzogene Kulturgüter, um genau zu sein, weil Raubkunst klingt immer, und das ist auch ein bisschen im öffentlichen, in der öffentlichen Diskussion manchmal auch falsch dargestellt. Man denkt immer an große Bilder von Otto Müller oder so. Aber es geht teilweise halt auch um kleinere Gegenstände, Archivalien, Kultgegenstände aus Synagogen. Genau, wir sind bei der NS-verfolgungsbedingten Raub, bei den Kulturgütern, die entzogen worden sind. Die sind offensichtlich, aber natürlich hat vor allen Dingen auch Deutschland kolonial bedingte Raubkunst zum Beispiel in deutschen Museen für Naturkunde und Völkerkunde stehen. Also Raubkunst ist ein ungenauer Begriff, um das nochmal zu sagen, weil die Sachen sind nicht alle geraubt worden, sondern manchmal, also klar, es gab Beschlagnahmungen, aber teilweise war es auch einfach so, dass man zumindest in der Zeit des Dritten Reichs, des sogenannten Dritten Reichs, jüdische Familien oder auch Sinti- und Roma-Familien dadurch ihre Güter entzogen hat, indem man sie in finanzielle Not gebracht hat, durch verschiedene Beschlüsse, durch das Fluchtgesetz, man musste eine Fluchtabgabe machen, wenn man Deutschland verlassen wollte und so weiter und so fort. Also auch darüber redet man, wenn man über Raubkunst redet. Mhm.
Ja, du hast ja gerade von Otto Müller gesprochen und im Text wird ja auch das Bild Zwei weibliche Halbakte erwähnt. Da ist das ja so eine Geschichte, der Sammler, dem das gehörte, der Littmann, der hat ja seine Anwaltslizenz verloren und deswegen kam die Familie dann in finanzielle Schwierigkeiten. Also er hat die verloren, weil er Jude ist und die Familie musste dann sozusagen nach seinem Selbstmord die Kunstsammlung auflösen und hat das dann verkauft aber natürlich unter Druck, der ja nur durch das NS-Unrecht geschehen ist. Wie viel dieser entzogenen Kunstwerke, jetzt verwende ich auch mal den korrekten Begriff, gibt es denn eigentlich in Köln?
Das ist schwer zu sagen. Und okay. Wir hatten ja das Gespräch mit den beiden festangestellten Provenienzforscherinnen der Stadt Köln. Provenienzforscherinnen heißt, das sind zwei KunsthistorikerInnen, die die Provenienz, also die Herkunft der Kunstwerke in Köln untersucht. Und dadurch, dass es in Köln 9 städtische Museen gibt und die entsprechend auch in ihren Sammlungen eben von großen Gemälden, Statuen bis halt eben zu Kultgegenständen oder auch Gegenständen der Zeitgeschichte haben. Wir reden da über hunderttausende Exponate. Mhm. Und deswegen ist es schwer zu sagen, wie viele Kunstwerke davon NS-verfolgungsbedingt entzogen sind, weil es ist nicht alles aufgearbeitet worden. Man geht nach und nach vor. Was man aber schon mal sagen kann, ist, und da sattel ich das Pferd sozusagen von hinten auf, wie viele von diesen Kunstwerken sind ganz klar identifiziert worden als NS-verfolgungsbedingt entzogen und wie viele Kulturgüter konnten zurückgegeben werden, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Und da sind wir bei über 20, 21, um genau zu sein, wobei es gibt auch Doppelungen, also mehr als 20, weniger als 30. Mhm.
Und erzählen dann aber nicht, also weil wir ja gerade über NS-Verfolgung reden, diese Benin-Kunstwerke, die sogenannten Benin-Bronzen, das sind ja mehr, die zählen aber in diese Statistik dann nicht mit rein, weil das sind ja, glaube ich, über 60, die jetzt zurückgegeben werden, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau, die zählen da nicht mit rein, insofern, dass es sich eben dabei nicht um NS-verfolgungsbedingte Kulturgüter handelt. Genau, die Benin-Bronzen, ich glaube, es waren sogar 90. Stimmt, oder so, 99. Ja. Ich glaube, das war die Zahl, die im Rautenstrauch-Jost-Museum, weil sie eben auch symbolisch ist, 99 heißt ja, kann auch gut mehr sein. Also eine große Summe. Nee, genau, die sind jetzt nicht damit gemeint, sondern wir reden über Kunstwerke, die nach den sogenannten Washington Prinzipien restituiert worden sind. Das ist ein Beschluss aus dem Jahr 1998 und dann 1999 von insgesamt über 40 Ländern und 13 NGOs unterschrieben und ratifiziert, wo sich eben alle Beteiligten dazu verpflichtet haben, die USA, vor allen Dingen natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland, proaktiv nach NS-verfolgungsbedingten Kunstwerken in ihren öffentlichen Sammlungen zu gucken und sie dann auch proaktiv zu restituieren.
Jetzt nochmal eine kurze Frage. Du sagst gerade proaktiv, wie viele Leute machen das eigentlich in Köln?
In Köln machen das zwei,
okay,
Festangestellte bei der Stadt Köln. Plus halt, dass es immer wieder drittmittelfinanzierte Zusatzprojekte gibt. Es gab mittlerweile 2 im Wallraf-Richarts-Museum, 1 im Museum Ludwig und gerade läuft 1 im Museum für angewandte Kunst Köln, im sogenannten MAG.
Okay, prima. Wie sieht denn eigentlich so ein Prozess normalerweise aus?
Genau, wenn man sich den heutigen Prozess anschauen möchte, glaube ich, macht es auch Sinn, sich den Prozess nochmal anzuschauen, wie er vor der Verabschiedung der Washington-Prinzipien war. Da war es nämlich so, dass Shoah-Überlebende oder halt deren Erben, deren Familien auf die Städte und Kommunen zugekommen sind, meistens direkt mit Rechtsanwälten, weil es gab keine wirkliche rechtliche Grundlage, auf der man NS-verfolgungsbedingte Kulturgüter zurückfordern konnte. Und die sind dann auf die Kommunen zugekommen und dann gab es ein Gerichtsverfahren im Zweifel oder die Kommunen haben direkt gesagt, nee, wir haben in unserer Sammlung nichts und so weiter und so fort. Also es war sehr, sehr kompliziert und es war auf jeden Fall immer ein rechtlicher, also es war immer ein Verfahren, ja, im engeren Sinne. Seit den Washington-Prinzipien ist es so, dass es eben, da hat sich sehr viel getan, also die Wissenschaft der Provenienzforschung, die entsteht eigentlich erst vor 25 Jahren.
Ah, okay, interessant, ja.
Und seitdem haben sich halt vor allen Dingen öffentliche Datenbanken und auch wissenschaftliche Datenbanken einfach ergeben, in denen man in einem Ampelsystem, nachdem man seine Sammlung untersucht hat, dann sagt, das ist gesichert nicht NS-verfolgungsbedingt entzogen worden. Das ist vielleicht entzogen worden. Wir wissen nicht, was zwischen 33 und 45 passiert ist. Und dann gibt es natürlich auch die Ampelstellung auf Rot, das heißt gesichert, verfolgungsbedingt entzogen. Und bei diesen roten Kunstwerken ist es natürlich so, dass man alles versucht, eben Überlebende oder jetzt 80 Jahre nach Kriegsende und Ende der NS-Diktatur natürlich vor allen Dingen eben Erben und Familien anzuschreiben, herauszufinden, wem sie überhaupt gehört haben, weil das ist auch manchmal sehr schwierig herauszufinden, dadurch, dass die Nationalsozialisten natürlich sehr perfide waren und keine Kaufbescheide oder Beschlagnahmungsbescheide gemacht haben, sondern wenn sie das gemacht haben, im Zweifel das alles auch zwischen 44 und 45 vernichtet haben.
Okay.
Das heißt, die Aktenlage ist sehr, sehr schwierig und man versucht genau das eben Erben rauszufinden, denen man die Bilder restituieren kann.
Verstehe. Also das muss man jetzt heute sozusagen machen. Früher mussten die Leute selbstständig tätig werden. Heute machen es die Städte, wie du schon gesagt hast, proaktiv. Aber ich
sollten könnte, sie, genau.
Sollten sie, genau. Das wäre jetzt nämlich meine Frage. Gibt es denn da eigentlich Widerstände gegen das System? Weil sie sind ja jetzt schon verpflichtet dazu, das zu machen, ja?
Genau, sie sind verpflichtet dazu. Und im Gespräch mit den beiden Provenienzforscherinnen Markus Leifeld und Britta Olaney von Husen hier in Köln schien es auch so, dass es eigentlich zumindest unter Wissenschaftlerinnen Usus ist, dass alle restitutionspositiv sind und nicht nur positiv, sondern einfach sehen, dass es recht ist und dass es auch moralisch richtig ist, Kunstwerke zu restituieren. Es gab aber Anfang des Jahres einen sehr prominenten Fall, glücklicherweise nicht in Köln, könnte man sagen, aber halt in München, wo der noch aufgearbeitet wird, wo es aber so scheint, es nach Recherchen der SZ, der Süddeutschen Zeitung, sich ergeben zu haben, dass der Staatsminister für Kultur im Freistaat Bayern, Markus Blume, die Bayerische Staatsgemäldegalerien angewiesen hat, 700 Kunstwerke nicht in die Lost Art Database zu übertragen. Die Lost Art Database ist die bekannteste und auch eben öffentlich einsehbare Datenbank für verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter, wo man, wenn man zum Beispiel aus einer jüdischen Familie stammt, heutzutage als erstes reingucken würde, um zu gucken, könnte da etwas sein, was mein Großeltern, meinen Eltern entzogen wurde oder nicht. Da schaut man rein und die Recherche der SZ zeigte halt oder deutete an, dass das im Freistaat Bayern nicht gelungen ist. Das zeigt, es gibt immer noch Ressentiments gegenüber Restitution und Provenienzforschung. Generell scheint mir das aber auch mit unseren Gesprächspartnerinnen eine marginale Position zu sein, die zwar mächtig sein kann, im Sinne von eben, hier reden wir über einen Kulturstaatsminister im Freistaat Bayern, aber insgesamt hat sich in den letzten 25 Jahren schon der Eindruck verhärtet, dass das moralisch richtig ist, was man mal da macht.
Verstehe ich. Ist das denn bei privaten Sammlungen eigentlich ähnlich? Sind Privatsammler auch verpflichtet, das zurückzugeben? Weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit über staatliche Institutionen. Weil eigentlich müsste das Recht müsste ja für alle gelten, oder?
Genau, aber es also tatsächlich ist es so, dass die Bundesrepublik als die Washington-Prinzipien ratifiziert hat. Das gilt erstmal nicht für Privatpersonen insofern, dass sie wie jeder andere auch damit leben müssen, dass ihre Sammlungen halt unter Umständen Raubkunst halt beinhaltet, um den Begriff nochmal zu holen. Wir hatten vor knapp 10 Jahren, gab es den sogenannten Schwabinger Kunstfund. Die Familie Gurlitt hatte während der NS-Zeit als Kunsthändler sehr viel Kontakt mit NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kunstwerken, davon wurden viele behalten und der Erbe dieser Kunstsammlung, die sich auch in dieser Zeit aufgebaut hat, der wurde vor eben knapp 10 Jahren damit konfrontiert, dass mehr als 100 Kunstwerke nämlich Raubkunst sind. Die wurden dann beschlagnahmt, weil in dem Falle ist es eben so, dass das nicht verjährt, sondern dass diese Kunstwerke halt trotzdem irgendwie restituiert werden müssen. Das Besondere im Fall der Sammlung Gurlitt halt war, dass die Staatsanwaltschaft in Augsburg diese Kunstwerke beschlagnahmt hat, nicht auf Basis erstmal der Washington Prinzipien oder irgendwelchen staatlichen Verpflichtungen, sondern auf der Basis der eines dem Steuergeheimnis unterliegenden strafbaren Sachverhalts und wegen des Verdachts auf Unterschlagung.
Also wegen Steuerhinterziehung, ja?
Wegen Steuerhinterziehung. Okay. Aber ja. innerhalb dieser zu verhandelnden Masse waren ja. halt eben auch diese NS-verfolgungsbedingten Kulturgüter, die dann wiederum natürlich der Staatsanwaltschaft Augsburg vorlagen und damit wieder unter die Bedingungen der Washington Prinzipien fielen.
Verstehe.
Alles das ist klar. Der sogenannte Schwabinger Kunstfund, genau.
Ja. Ah ja, interessant.
Also ein komplexer Fall, den ja. man auch nicht überall drauf beziehen nee, kann.
Eben.
Und wir hatten auch im Gespräch mit Frau Dr. Katja Terlau, die wir auch in unserem Titelthema porträtieren. Sie sagt in diesem Gespräch ganz klar, dass die meisten Sammlungen sehr dahinterher sind, auch heutzutage eben ihre Sammlung untersuchen zu lassen, damit sie nicht irgendwann in so eine Misere kommen, dass sie ein Kunstwerk restituieren müssen und dann Gerichtsverfahren eingehen müssen und so weiter.
Also okay, verstehe. Es gibt also schon durchaus auch bei privaten Sammlern eine gewisse Motivation, sich an dem Prozess zu beteiligen.
Das auf jeden Fall, weil Raubkunst bleibt Raubkunst.
Ja.
Nur okay. unter welchen Prinzipien die zurückgegeben werden, unterscheidet sich leicht.
Okay, jetzt haben wir über die Widerstände geredet. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es auch einfach so sehr praktische Probleme gibt, Kunstwerke zu restituieren. Also könnte mir vorstellen, Nachfahren ausfindig machen. Oder man weiß überhaupt nicht genau, woher kommt das. Du hast ja eben auch von diesem Ampelsystem geredet. Ist das so? Welche Probleme gibt's denn dabei? Welche jetzt auch rein praktisch?
Genau, wie du richtigerweise ja schon sagst, vor allem, also eines der größten Probleme sind eben die Ausfindigmachung der Nachfahren. Mhm. Ein anderes Problem steht da noch bevor, und das ist nämlich erstmal rausfinden, wem hat es vorher gehört. Das ist bei großen Kunstwerken manchmal gar nicht so schwer. Es gibt Kunsthändler, die mit dem NS zusammengearbeitet haben, die haben drolligerweise, möchte man fast sagen, halt tatsächlich Bücher geführt, was sie bekommen haben und was sie ausgegeben haben.
Deutsche Gründlichkeit, ne?
Das ist aber eher ein Glücksfall. Meistens ist es so, dass die Museen zumindest geschrieben haben in ihren Inventarbüchern, die ja heute noch vorliegen, oder Ankaufsbüchern, bei welchem Kunsthändler sie das eingekauft haben. Die Kunsthändler sind teilweise bekannt eben als welche, die mit dem NS zusammengearbeitet haben. Es gibt da den Bruschwiler in München ist zum Beispiel so eine bekannte Galerie, wo und Kunsthändler, wo glaube ich in ganz Deutschland immer die Alarmglocken sofort schrillen, sobald man sieht,
okay.
dass es in deren Sammlung war, weil Bruschwiler hat zum Beispiel ans Führermuseum nach Linz verkauft. Also da waren die Verknüpfungen sehr eng. Die Nachfahren ausfindig machen ist schwierig, vor allen Dingen, weil es natürlich in Folge eben der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Deutschland kurzfristige Fluchtbewegungen gab. Also man ist in die USA geflüchtet, über die Schweiz, über Frankreich, über verwobene Wege durch Nordafrika und so weiter und so fort. Also da dann rauszufinden, wer alles erbberechtigt zum Beispiel auch ist, ist da sehr kompliziert. Und im Gespräch mit den beiden Provenienzforscherinnen der Stadt Köln kam zum Beispiel auch raus, man hat einen kompletten neuen Familienzweig auch in einer Restitution ausfindig machen können. Das heißt, man hat eine gespaltene Familie, eine, die schon bekannt war und eine zweite, die an einem anderen Ort der Welt war, konnte man zusammenführen tatsächlich. Und
ach, die wussten gar nichts voneinander?
Die wussten gar nichts voneinander.
Ja.
Genau, das ist halt das, was dann in der NS-Zeit passiert ist, dass die Familien einfach komplett auseinandergesprengt wurden. Das ist nicht das einzige Problem, weil wir haben eben von dem Glücksfall gesprochen, Inventarbücher und so weiter und so fort. Aber, wie ich vorher auch schon angedeutet hatte, auch wenn das manchmal anders wirkt, wussten die meisten, die zum Beispiel in der Gestapo oder in der SS waren, schon genau, was sie da taten und wussten, dass das Straftaten waren und haben versucht, ihre Spuren zu verwischen, indem sie halt Unterlagen und Akten zerstört haben. Das heißt, die Akten, die Faktenlage ist sehr, sehr schwierig teilweise. Man weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Man die Provenienz für ein Kunstwerk hört 41 auf und entsteht 45 und dazwischen müssen 2 bis 3 Ortswechsel stattgefunden haben. Auch das ist super schwierig. Und das andere ist halt, was man nicht vergessen darf, in einer Stadt wie Köln mit eben über 100.000 oder hunderttausenden Exponaten, das ist natürlich auch eine Menge, wo man nach und nach rangehen muss. Das heißt, man hat tatsächlich mit den großen Gemälden und den bekannten Gemälden angefangen, ist jetzt im MAC eben auch bei Antiquitäten und so muss man immer weiter sich runterarbeiten bei einer sich ständig erneuernden und aktualisierenden Faktenlage, weil was in Köln betrieben wird, wird auch in anderen Orten dieser Welt betrieben. Das heißt, es kann gut und gerne sein, dass ein Kunsthändler, den man bis dahin für sauber hielt, dass sich dann doch rausstellt, weil ForscherInnen in den USA oder in Frankreich rausgefunden haben, der hat doch mit dem NS zusammengearbeitet, dass man dann nochmal all seine Unterlagen und all seine Kunstwerke nochmal untersuchen muss.
Okay, besonders wenn man dann auch nur zu zweit ist, um das alles zu machen, ne?
Genau.
Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage, was eigentlich passiert, wenn ein Kunstwerk restituiert wird. Also in der allgemeinen Vorstellung und auch in meiner durchaus ist es so, man gibt das dann zurück. Das heißt, diese Kunstwerke, kehren wir jetzt zum Beispiel die Benin-Bronzen, da wird jetzt wahrscheinlich in Nigeria ein eigenes Museum für gebaut, wo die dann ausgestellt werden, Teil bleibt als Leihgabe hier. Ist das der Regelfall, dass die Kunstwerke wirklich auch an die Familien zurückgegeben werden?
Einen Regelfall, den gibt es nicht, wie Britta Olaney von Husen auch in unserem Interview, in unserem Gespräch nochmal bestätigt hatte. Es gibt keinen Regelfall, jeder Fall ist anders als der davor und der danach. Man kann aber schon sagen, dass es ein paar Gemeinsamkeiten gibt und Gemeinsamkeiten sind, die Stadt Köln wendet sich an die Erben, informiert sie darüber, dass man ein Kunstwerk hat. Und dann gibt's einen Ratsbeschluss nach Gesprächen mit diesen Erben, der dann sagt, wir geben es zurück oder wir geben es nicht zurück. Es könnte ja auch Gründe geben, warum man es nicht zurückgeben möchte. Die Stadt Köln hat sich aber bis jetzt da nicht versperrt, was es sehr wohl bis Anfang des Jahres gab. Es gab eine Kommission, eine beratende Kommission, die bei Fällen, die unklar waren, zum Beispiel das Kunstwerk, das nicht nachgewiesen werden konnte, dass es NS-verfolgungsbedingt war, sondern dass halt nicht erst 1933, sondern schon 1929, also vor der Machtübernahme, Übergabe, dass es da schon eine finanzielle Schwierigkeit gab, zum Beispiel bei einer Familie und die deswegen Kunst verkauft hat.
Okay.
Das könnte einer der Gründe sein. Und dann war bis 2024 gab es eine beratende Kommission aus Experten, aber auch aus Leuten von NGOs, die dann gesagt haben, ja, aber wir haben uns dann nochmal informiert, wir würden jetzt hier die beiden Parteien dabei unterstützen, zusammenzukommen und nochmal eine neue Entscheidung zu treffen. Also vielleicht macht es ja Sinn, das Kunstwerk zurückzugeben und dann zurückzukaufen von Seiten der Stadt zum Beispiel. Mhm. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, man hat über 20 Kunstwerke restituiert in Köln und die Hälfte davon ist in Köln geblieben. Entweder durch Rückkauf oder durch Dauerleihgabe. Das heißt, dass die Familien gesehen haben, ja, das ist ein guter Ort für dieses Kunstwerk und wir wollen nur, dass die Geschichte auch dort steht, zum Beispiel. Und dass klar wird, dass unseren Großeltern oder unseren Eltern halt Unrecht angetan wurde. Bitte schreibt das daneben und wir geben euch das Kunstwerk, weil viele von diesen Familien haben ja auch kein Museum oder so, sondern leben teilweise sogar unter ärmlicheren Bedingungen am anderen Ende der Welt. Die Hälfte, so deutet sich auch an anderen Stellen ab, bleibt an Ort und Stelle. Und der Rest kommt, so wie wir das vorne auch auf dem Cover der Neuen Stadtrevue stehen haben, nach Hause.
Mhm. Genau, so ist das ja, also bei dem Otto Müller Kunstwerk, über das ich eben gesprochen habe, ist ja auch so, das hängt ja noch im Museum Ludwig und da hat der Rat das erst zurückgegeben und hat dann kurz darauf auch ein Kaufangebot an die Tochter unterbreitet und die hat dem dann auch zugestimmt und hat das quasi dem Museum Ludwig beziehungsweise damit auch der Stadt Köln wieder verkauft, das Kunstwerk. Und natürlich kann man heute halt die ganze Geschichte sehen. Da die Stadt Köln bemüht sich ja auch darauf, das ein bisschen nach vorne zu stellen. Also es gibt da ja neben dem Kunstwerk direkt ein Kunstwerk, was darauf reagiert. Und dann gibt es jetzt natürlich den Comic von Lys, dem französischen Comiczeichner von Charlie Hebdo, wo das auch eine Hauptrolle spielt. Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage. Was ist denn so aktuell eigentlich die Baustelle, sage ich jetzt mal, im Bereich Restitution hier in Köln? Was wird denn gerade konkret angegangen?
Ich glaube, es gibt sozusagen immer viele Baustellen. Und die Komplexität ist, glaube ich, auch in unserem Gespräch jetzt schon aufgekommen. Was auf jeden Fall ein großes Thema werden könnte, und das kann keiner abschätzen zum jetzigen Zeitpunkt, so scheint es zumindest, wir reden hier über NS-verfolgungsbedingte Kunst- und Kulturgüter und reden dann meistens von jüdischen Familien und damit auch von bürgerlichen jüdischen Familien, die zum Beispiel selbst Kunsthändler waren oder halt einfach Kunstsammlungen besaßen. Wir reden noch über eine vollkommen unbekannte Anzahl an Kulturgütern, die auch bei mittelständischen Familien rumstand, bei Familien aus der sogenannten sozialen Unterschicht, auch von in den 1930ern. Wir wissen sehr wenig zum Beispiel über entzogene Kulturgüter bei Romnia und Sintesa, also bei den ja eben auch verfolgten Sinti und Roma. Wir wissen sehr wenig über verfolgungsbedingten Entzug bei homosexuellen Menschen, die ja auch verfolgt worden sind, in KZs gesperrt worden sind. Wir wissen wenig über Kunst- und Kulturgüter, die bei sogenannten Kranken betreuten Personen, also gefunden worden, die dann eben in der Aktion T4 dann später ermordet worden sind. Das sind alles Lücken, da konnte man auch raushören in unseren Gesprächen mit verschiedenen Provenienzforscherinnen, dass diese Lücken auch generell kaum erschlossen sind bis jetzt. Wie groß überhaupt da der Entzug war, das weiß auch keiner.
Weil es wahrscheinlich auch oft keine Nachkommen gibt jetzt bei schwulen Männern oder halt auch bei Leuten, die geistig behindert waren oder so, könnte ich mir vorstellen.
Genau, also es gibt da viele, viele Sachen. Es kann wirklich keiner abschätzen, wie viele Sachen da überhaupt entzogen worden sind, wie tief die Beschlagnahmungen zum Beispiel auch dort waren. Das ist bei den großen Kunstwerken natürlich immer sehr viel einfacher. Wir haben aber ja auch ein Fallbeispiel im Heft und da geht es um zwei barocke Leuchtertische. Da hat man Kerzenleuchter draufgestellt und den neben den Tisch gestellt, damit es heller ist. Stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die wurden einer jüdischen Familie in München entzogen und sind heute im MAK. Das heißt, wir sind jetzt hier schon im Bereich eben von Antiquitäten, die auch damals nicht den allerhöchsten Wert besaßen. Also man erarbeitet sich das nach und nach, aber es ist nicht ganz so einfach. Man muss auch noch mal eine andere Sache sagen, die natürlich damit reinspielt, und zwar noch mal die Geschichte vor 1999 anschauen. Nach dem Ende der NS-Diktatur gab es natürlich auch schon Restitutionen und es gab Wiedergutmachungen, wie es dann in verschiedenen Gesetzen in Deutschland hieß. Und da wurden Familien teilweise schon entschädigt für die Kulturgüter, die ihnen entzogen worden sind. Mhm. Ob diese Familien, wenn die überhaupt ausfindbar wären, ob die überhaupt ein Interesse hätten, noch Antiquitäten zurückzubekommen und so, das ist auch nicht abzuschätzen. Mhm. Nicht, dass man jemandem was wegnehmen möchte, aber für viele Familien nach 1945 waren diese, muss natürlich sagen, auch nicht vollständigen Wiedergutmachungen. Wie will man zum Beispiel Mord wiedergutmachen? Mhm, aber es gab natürlich Entschädigungen teilweise. Und diese Entschädigungen waren für viele Leute auch nach 45 schon ein erstes Siegel, das man drauf gemacht hat auf die Wunde in der Familie.
Okay, vielen lieben Dank, Lars. Das war super interessant.
Gerne.
Ja, mehr über die entzogene Kunst aus der NS-Zeit könnt ihr dann in der aktuellen Stadtrevue lesen. Und da haben wir auch noch einen Text über Lys Comic. Zwei weibliche Halbakte veröffentlicht. Außerdem gibt es noch viele andere interessante Themen, zum Beispiel ein Interview mit Kölns Kulturdezernent Stefan Schals, wo wir ihn auch gefragt haben, ob er eigentlich glaubt, dass er sich während der Kulturkürzungen im Frühjahr so richtig verhalten hat. Wir hören uns hier im Podcast dann in einem Monat wieder und eins kann ich euch jetzt schon versprechen, da wird's ganz schön laut werden. Bis dann, tschüss!